Auch wenn wir schon 40 Jahre dabei sind, wir können nicht sagen, dass sich irgendwas wiederholt. Das Tauchen ist immer wieder neu, die Bedingungen sind immer wieder anders, man muss sich neu darauf einstellen und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Bei uns geht's heute um die Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hameln, die wir in einer früheren Folge ja bereits bei einer Übung am Hamelner Wehr begleitet haben. Die Mitglieder kommen aus unterschiedlichen Feuerwehren in Hameln-Pyrmont, das Führungsteam damals Michael Franke und Arne Haaland. In der Zwischenzeit hat's da aber einen Wechsel gegeben. Für Arne, der in der Feuerwehr Hessisch-Oldendorf weitere Aufgaben übernommen hat, ist Carsten Bartling nachgerückt. Was sich sonst noch getan hat, wie das Einsatzgeschehen und Trainingsprogramm in diesem Jahr ausgesehen hat, das ist unser Thema heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Blaulicht im Weserbergland. Das Team, das Führungsteam in der Gruppe also wieder komplett. Vielleicht stellt ihr euch einfach erstmal denjenigen vor, die euch nicht kennen. Fangen wir mit dir an, Michael. Deine Aufgaben in der Feuerwehr bzw. der Tauchergruppe?
Ich komme aus Unsen und ich bin seit 1988 bei der Tauchergruppe, bin 92 Taucher geworden, 2010 Lehrtaucher und ich leite die Tauchergruppe seit 2017.
Aber in der Feuerwehr ganz normal eben auch in Unsen, würde ich da mal tippen.
Ja, in der Feuerwehr in Unsen bin ich Gruppenführer, Atemschutzgeräteträger und seit etwa 20 Jahren auch der Sicherheitsbeauftragte.
Also viele Aufgaben, die du auch da hast. Carsten, wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir ist es nicht ganz so viel Arbeit in der Ortsfeuerwehr, aber ich bin halt auch schon seit gut 40 Jahren bei der Tauchergruppe dabei, bin ausgebildeter Feuerwehrtaucher der Stufe 2 und meine Ortswehr ist halt Kleinberkel. Und wenn Hilfe gebraucht wird, ist man natürlich auch da.
Also beide schon seit langem mit dabei, sowohl in der Feuerwehr als auch in der Tauchergruppe. Wenn wir die Tauchergruppe heute nehmen, wie seid ihr da aktuell aufgestellt?
Also bei der Tauchergruppe sind aktuell 17 Kameraden und Kameradinnen aktiv. Wir können aber sehr gut Nachwuchs gebrauchen. Wir müssen für unsere Ausbildung die Einsatzfähigkeit erhalten, das heißt, ein ausgebildeter Feuerwehrtaucher muss 10 Tauchgänge im Jahr machen und wir haben aktuell 7 ausgebildete Taucher. Das heißt, wir müssen 70 Tauchgänge im Jahr machen. Das heißt, wir haben zu tun.
Also Langeweile kommt bei euch mit Sicherheit nicht auf. Das Einsatzgeschehen Tauchergruppe in diesem Jahr, wie hat es ausgesehen?
Wie üblich, würde ich sagen. Also wir hatten bisher 5 Alarmierungen und bemerkenswert dabei war eine Pkw-Bergung. Und ein Einsatz beim Eiseinbruch in Koppenbrügge mit 2 vermissten Kindern. Die anderen Einsätze waren hauptsächlich Alarmierungen wegen Personen im Gewässer. Das sind meistens Personen, die in der Weser beobachtet werden und zu denen man dann zur Rettung bzw. Bergung ausrückt.
Wobei man jetzt dazu sagen muss, bei den Beispielen, Einsätzen, die du gerade genannt hast, die sind am Ende immer gut ausgegangen in diesem Jahr. Das war, glaube ich, so, ne?
Ja, für dieses Jahr ist das glücklicherweise der Fall. Auch der erste Einsatz hatte für uns kein unangenehmes Ende, das ist sehr schön.
Das waren also diese beiden Kinder, die vermisst wurden, wo die Befürchtung war, sie wären im Eis eingebrochen. Korrekt. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal bei einer Jahreshauptversammlung bei euch, da ging es dann aber auch um Einsätze. Wir haben Müll aus der Weser gesammelt und ähnliche Dinge, also auch so Hilfseinsätze, die ihr ja auch habt.
Tatsächlich eine sehr passende Frage. Wir hatten einen Einsatz in der Jugendanstalt in Tündern. Und hatten den Auftrag, wie wir es immer sagen sollen, Gegenstände, die im Zusammenhang mit Kriminaldelikten zu bergen.
Also auch das gehört mit dazu. Geht ihr beide noch unter Wasser auch oder seid ihr mehr an Land dann aktiv?
Es kommt ein bisschen auf die Aufgabe drauf an. Jeder Feuerwehrtaucher wird ausgebildet, auch die Leitung eines Taucheinsatzes übernehmen zu können. Also den Taucheinsatzführerposten. Und in bestimmten Lagen, wir müssen ja immer mit der Mannschaft arbeiten, die vor Ort ist, kann es sein, dass dann auch Leiter der Tauchergruppe oder der Lehrtaucher taucht und ein Taucher dann die Führungsaufgabe übernimmt. Also da sind wir flexibel.
Wir sind auch nicht immer, so wie Michael auch schon gesagt hat, nicht immer alle parat. Es gibt Urlaubszeiten, es gibt Krankheitszeiten und von daher müssen wir uns den Anforderungen halt auch anpassen.
Und es ist ja auch wichtig, diese Erfahrung zu haben und vielleicht auch die Gewässer hier vor Ort zu kennen. Was ist denn so das Schwierigste aus deiner Sicht?
Ganz schwierig sind unsichtige Gewässer für die Kameraden, weil da halt nicht nur die Kälte und die Dunkelheit dann dazu kommt, weil dann wird es auch schwierig mit der Orientierung, was halt dann auch in der Wintersaison halt trainiert wird. Und da sind wir dann meistens in den Hallenbädern und trainieren das mit verdunkelter Maske oder halt entsprechenden Einrichtungen. Es gibt halt auch Trainingsszenarien, die wir halt auch im Programm haben, wo wir zum Beispiel am Humboldtsee sind, wo ich halt auch ein Gewässer habe, das extrem schwarz im Wasser ist, sage ich mal. Wir nennen es halt als Schwarzwasser. Das ist auch wirklich nicht einfach. Da muss man auch vorher drüber sprechen, damit der Tauchanwärter versteht, was mit seinem Körper, was mit der Psyche in einem unsichtigen Gewässer passiert. Das muss man sich vorstellen, dass man einfach auch nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, weil die Orientierung komplett verloren geht dabei.
Das heißt, man ist da wirklich teilweise blind unterwegs.
Genau. Man hat dann wirklich nur die, entweder unsere Signalleine oder das, was wir jetzt halt auch haben, eine Sprechfunkverbindung, die halt drahtgebunden zur Landstation nach draußen dann dementsprechend die Verbindung darstellt, wo wir dann halt auch sehen können und auch hören können, wie ist die Atemfrequenz, ist der Taucher in einem ruhigen Modus, lässt er sich durch irgendwas nervös machen. All diese Sachen kann man natürlich dann wunderbar auch dabei dann trainieren.
Schwarzwasser ist jetzt ja so ein Begriff, also man sieht dann wirklich nichts mehr oder ab wann nimmt man den?
Ja, ein wichtiger Teil der Lage ist natürlich die Sicht unter Wasser. Und wir können glücklicherweise bei Einsätzen in der Weser davon ausgehen, dass die Strömung uns den Arbeitsbereich auch wieder freispült. Also wenn wir Dreck aufwühlen, dann kann es sein, dass wir für einen Moment nichts sehen, aber die Strömung spült den Dreck weg und die Sicht kommt dann wieder. Und wir können dann die Sicht skalieren und sagen, es war ein super Tauchgang, da haben wir 3 Meter Sicht. Die Sicht geht so lange zurück, bis wir sagen, es gab eigentlich Nullsicht, nennen wir das dann, und sagen, okay, man hatte keine Sicht. Aber das heißt, es gibt noch ein bisschen Licht und man konnte zum Beispiel auch seine eigenen Instrumente ablesen. Aber die nächste Steigerung dann von Nullsicht bedeutet Schwarzwasser. Und Schwarzwasser heißt eben kein Licht. Also dann ist es auch keine Lampe, die man mitführt. Und Schwarzwasserbedingungen kann man auch seine Instrumente nicht mehr ablesen. Und es fehlt einem jegliche Orientierung und jeglicher Anhaltspunkt. Wo bin ich? Wie tief bin ich? Wie schnell tauche ich auf? All das muss automatisch sitzen und das ist eine Riesenanforderung an den Taucher.
Das heißt aber, wenn ihr unter Wasser unterwegs seid und man sieht gar nichts, dann müsst ihr euch ja auch wahrscheinlich sehr oft auf euren Tastsinn dann verlassen?
Genau, das ist dann, so wie man so schön sagt, der Taucher hat genau 10 Augen. Das wären seine 10 Finger, weil die normale Wahrnehmung über die Augen funktioniert daneben nicht mehr. Und da ist es dann halt extrem wichtig, auch immer wieder die Ruhe zu bewahren, wenn man sich tastend fortbewegt. Es sind Hindernisse im Wasser, die man nicht erwartet. Da darf man dann nicht in Panik verfallen. Ruhe ist da das oberste Gebot. Für die Landmannschaften ist es dann auch wichtig mit dem Tauchsystem, was wir haben, dass die halt auch, hatte ich ja gesagt, die Atmung kontrollieren können. Unter anderem sehen wir dann auch den Restflaschendruck in der Anzeige an der Landstation, sodass auch gut abgeschätzt werden kann, wie das mit dem Taucher im Taucheinsatz sich abspielt.
Also ich stelle mir das schwierig vor, so dieses Gefühl in den Fingern zu haben. Ihr seid ja wahrscheinlich dann auch mit Taucherhandschuhen.
Genau, Neoprenhandschuhe sind wichtig, auch damit man sich nicht verletzt. Die müssen auch eine gewisse Schnittfestigkeit aufweisen. Die neuen Materialien Carbon helfen dann natürlich schon sehr, dass man halt auch noch die Finger bewegen kann und halt auch noch einen gewissen Tastsinn hat. Ja, ist eine anspruchsvolle Sache. Ist nicht ganz so einfach, gerade wenn verunfallte Autos in der Weser sind oder wo auch immer im Kiesdeich. Oft haben die aufgerissene Metallteile, wo man sich auch wehtun kann, wenn man da in Strömung reingerissen wird oder wie auch immer oder sich einfach durch eine zu hektische Bewegung irgendwo hängen bleibt, ist schon eine Sache, wo drauf geachtet werden muss.
Also kein einfacher Job da unter Wasser und es ist ja auch nicht so einfach, weil man ja eigentlich nicht so richtig Kraft hat oder kein Widerstand irgendwo, wenn man schwere Gegenstände, schwere Dinge hat.
Genau. Im Wasser ist es halt schwierig, einen Gegendruck aufzubauen. Wenn man sich irgendwo festhalten kann, dann hat man schon mal viel gekonnt. Aber oft ist es halt so, dass man wirklich ohne Gegenhalt arbeiten muss. Und dann sind selbst Knoten oder Anschlagesachen schon eine Herausforderung.
Wenn ihr zu einem Hilfseinsatz fahrt, wenn ihr irgendwas aus der Weser holen sollt, Gegenstände, sowas, dann ist ja nicht dieser extreme Zeitdruck da. Wenn es um Menschenleben geht, ist das aber schon eine ganz andere Sache. Und ihr braucht natürlich ein bisschen, bis ihr dann ausrücken könnt. Ihr müsst erst zu eurem Treffpunkt in Hameln und von da aus eben zum Einsatzort. Mit was für einem Gefühl sitzt ihr da im Auto? Eigentlich ja gerade, wenn es ums Thema Ertrinken geht, vielleicht schon auch mit der Angst, wir kommen zu spät.
Naja, es ist eine Aufgabe, die erledigt werden muss und wir bereiten uns da sorgfältig drauf vor, auch mit den psychischen Effekten dabei. Wie Carsten es eben angesprochen hatte, ist es ja auch so, wenn der Taucher schon alleine im Dunkeln unterwegs ist. Ich sage dann immer gerne, irgendwann begegnet man sich selbst. Und Gleiches gilt für solche psychisch belastenden Einsätze. Das ist, auch wenn man schon weiß, dass es sich um eine Leichenbergung handelt, das ist ein Mensch und das ist ein Dienst, eine Aufgabe, die gemacht werden muss. Manchmal überkommt es einen hinterher, aber während der Arbeit ist man eigentlich Profi genug, um zu sagen, ich weiß jetzt, was der nächste Schritt ist und die Aufgabe korrekt abzuarbeiten. Und dann kann man hinterher, was sehr wichtig ist, was wir immer machen, sich zusammensetzen und darüber sprechen. Das ist aber gar nicht nur bei belastenden Einsätzen bei uns notwendig, denn ein Einsatzgeschehen bei uns ist immer so, dass eigentlich nur der Taucher selbst die Aufgabe mit ihren Herausforderungen kannte und die Art und Weise, wie er sie gelöst hat. Und so besprechen wir nach jedem Einsatz, wie eigentlich die Lage tatsächlich war. Zunächst mal stellt man sich die Aufgaben einfach vor, weil man all die Schwierigkeiten nicht kennt. Und diese Schwierigkeiten, die begegnen dem Taucher dann während des Tauchgangs und er muss selbstständig Lösungen finden. Das ist anspruchsvoll und das können wir aber.
Ihr beide habt jetzt eine Menge Erfahrung, wenn ihr so jüngere Kollegen habt, die vielleicht das erste Mal in so eine Situation kommen. Wie erlebt ihr die?
Wir sind sehr, sehr offen bei uns und sprechen auch darüber. Und das ist auch notwendig, weil wir müssen uns ja auch vollständig aufeinander verlassen. Und es ist auch wichtig, dass man ehrlich gegenüber sich selbst und auch den Kameraden ist. Und die Kameraden sprechen das an. Und wir achten auch darauf, dass die Belastung für neue Kameraden natürlich nicht so hoch ist. Und wir kümmern uns.
Wenn wir da jetzt dieses Beispiel mit dem befürchteten Eiseinbruch nehmen, das wäre dann ja schon ein besonderes, aber wahrscheinlich nicht unbedingt das typische Szenario hier.
Nein, bei unseren klimatischen Bedingungen schon gar nicht. Aber diesen Winter war es ja tatsächlich so, dass solche Lagen existierten. Und es ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Lage. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass die Kameraden, die mit dabei waren und auch zum Einsatz gekommen wären, selber tatsächlich noch gar keine Erfahrung unter Eis hatten. Das wäre also ihr erster Taucheinsatz unter Eis gewesen.
Habt ihr beide sowas schon mal gemacht, sei es übungshalber?
Ein Taucheinsatz unter Eis, ja, weil es gehört ja auch mit zum Ausbildungsrahmen, sage ich mal. Die Erfahrung muss man sammeln, wie sich das anfühlt, wie sich die Physik unter dem Eis dann dementsprechend auch verhält. Das ist eine wichtige Sache, die trainiert werden muss, ja.
Wie hast du das in Erinnerung?
Es ist ein teils mulmiges Gefühl, weil man halt auch weiß, dass man nicht einfach austauchen kann. Aber man hat auch die Sicherheit, wir tauchen ja halt angeleint. Der Taucher hat immer die Sicherheit, dass er auch wieder zurückgezogen werden kann. Er kann immer wieder zum Einstiegslauch zurücktauchen. Von daher, wenn man sich, oder das ist ja auch einer der wichtigen Punkte, dass wir uns einfach aufeinander verlassen können. Wir haben jahrelanges Miteinander. Wir wissen, wie man jemanden einschätzen kann. Nicht jeder ist auch an jedem Tag gut drauf. All das muss man halt dann dementsprechend auch berücksichtigen. Ja.
Um auf solche Einsätze vorbereitet zu sein, muss natürlich trainiert werden. Neben den Diensten in euren Feuerwehren habt ihr also auch eure regelmäßigen Dienste als Feuerwehrtaucher, Taucherin eben zu leisten. Eine Übung durfte ich ja begleiten. Wie haben die in diesem Jahr so diese normalen Übungsabende ausgesehen?
Also unser Übungsgeschehen folgt einem festen Schema. Wir haben im Winter die Hallensaison und in der Hallensaison konzentrieren wir uns auf Konditionstraining und auf die Ausbildung. Auch Theorie wird verstärkt in den Wintermonaten gemacht, weil wir ja in den Hallenbädern tauchen, was uns ja nicht alle Möglichkeiten gibt, so wie in der Sommersaison dann. Und in der Sommersaison gehen wir in die Freiwasser, wie wir es nennen. Also das sind alle Wasserstellen außerhalb. Und dann tauchen wir in allen Gewässern, die für Einsätze in Frage kommen.
Also das wäre jetzt zum Beispiel die Weser, die Kiesteiche, ob die es im Kreisgebiet gibt. Was ist da so das tiefste Gewässer, das kälteste, das unangenehmste?
Ja, also wir haben in Hameln eine besondere Lage, wenn man sie auch mit anderen Tauchergruppen vergleicht. Wir haben in Hameln die Weser mit sehr starker Strömung, selbst in Teilen jetzt, wo das Wasser sehr niedrig ist. Und das ist eine Anforderung, die für andere Tauchergruppen nicht gilt. Und an weiterer Stelle, ich kann gar nicht sagen erste, zweite Stelle, ist der Punkt, dass wir in Hameln sehr tiefe Gewässer haben. Was jetzt natürlich in den Sommermonaten den Vorteil hat, dass die Wasserqualität lange gut bleibt, weil die Gewässer sich regenerieren, wenn sie tief genug sind. Deswegen haben wir eine gute Wasserqualität in Hameln, also zumindest dort, wo nicht gebaggert wird an den Kiesteichen. Aber diese besondere Tiefe stellt auch besondere Herausforderungen an uns. Und eigentlich ist das Feuerwehrtauchen nur bis 20 Meter Tiefe vorgesehen. Und in begründeten Ausnahmefällen, wie das in Hameln der Fall ist, erweitern wir unsere Ausbildung auf 30 Meter Tiefe. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist dann auch gefragt. So wurden wir zum Beispiel zu einem Einsatz in Porto Westfalica alarmiert, weil die anwesenden Tauchergruppen selber nicht genug Kräfte haben, die diese Zusatzqualifikation mitbringen.
Diese Tiefen, welche Seen sind das mal so als Beispiel? Als Laie, wenn ich an irgendeinem See bin, was weiß ich, zum Picknick, was auch immer, was ich da anstelle. Ich sehe es ja eigentlich gar nicht, wie tief so ein See ist.
Ja, das ist ganz einfach beantwortet in Hameln. Das sind alle Seen, an denen Kies abgebaut werden. Die Kiesabbaugenehmigungen sind sehr tief in Hameln. Also Abbautiefen von 45 Metern sind keine Seltenheit. Und man kann davon ausgehen, dass überall da, wo ein Bagger auf dem See schwimmt, auch solche Tiefen vorherrschen.
Also nicht zu unterschätzen, was das angeht. Ihr habt aber auch verschiedene Großübungen dieses Jahr schon gemacht, von diesem allgemeinen Übungsgeschehen mal abgesehen. Wo wart ihr da oder mit wem habt ihr da geübt?
Wir hatten eine Übung zusammen mit der TSG Emmertal. Die haben einen Tauchkursus Tauchsicherheit und Rettung durchgeführt. Das ist also im Sporttauchbereich so ein Brevet, mit dem man als fortgeschrittener Taucher Notfallsituationen beherrschen lernt und dann die Rettungskette in Gang zu setzen und Erste-Hilfemaßnahmen sinnvoll anzuwenden. Einer der schwierigsten Fälle ist, dass der Taucher plötzlich nicht mehr reagiert, was die Mannschaft merken soll. Also der Taucher wird gebrieft, dem sagt man das vorher, zu dem und dem Zeitpunkt hörst du auf und meldest dich einfach nicht mehr. Und dann sind es weitere Fälle wie Ohnmacht oder plötzlicher Aufstieg. Also es gibt sehr viele Szenarien, was man falsch machen kann beim Tauchen. Und in diesen Abschlussübungen passiert sowas immer, ob das jetzt so ein Tauchkursus ist.
Also die eingebauten Fehler.
Genau, quasi. Die eingebauten Fehler, tatsächlich nicht ernsthaft. Aber hier an dieser Stelle hat man sich jetzt überlegt, in der Abschlussübung nimmt man ein erdachtes, reales Szenario dazu und sagt, ach übrigens, wo ist denn der und der? Und ein Taucher war vermisst, der gar nicht mit der Übung selbst zu tun hatte und plötzlich war diese Lage da. Und außer dem Eingeweihten wusste also von den Teilnehmern niemand, was wir da machen. Und wir haben das Ganze vorher bei der Leitstelle angemeldet und die haben auch prima mit uns kooperiert. Das war sehr interessant und alle haben gelernt. Und so waren die Teilnehmer in der Lage, tatsächlich einen echten Notruf abzusetzen. Und diese Übung wurde so abgearbeitet, als ob es ein Ernstfall wäre. Und mit all der Logistik, die dazugehört, also vieles davon betrifft gar nicht das Tauchen, sondern das Beschreiben der Tauchstelle. Wo müssen die Rettungskräfte hinkommen? Das ist oft nicht einfach. Das sind Feldwege, das sind Seen, die einen Namen haben, der im Leitstellensystem nicht erfasst ist. Und das ist gar nicht so einfach, dass man die Rettungskräfte dann auch dementsprechend führt, dass sie schnell genug an die Einsatzstelle kommen oder schnellstmöglich. Und im konkreten Fall war das dann zum Beispiel, die Autos waren kreuz und quer geparkt, weil man rechnet ja nicht damit, dass etwas passiert. Aber man sollte natürlich Rettungswege freihalten, auch wenn sie nicht gekennzeichnet sind. Und das ist so dann der Lerneffekt einer solchen Aktion.
Das war jetzt eine Großübung, die ihr hattet. War noch eine weitere Übung?
Ja, wir haben im Nachgang zu der Alarmierung nach Koppenbrügge, wo die Kameraden uns gegenüber Bedenken geäußert haben und gesagt haben, na, Kinder suchen unter Eis mit wenig Erfahrung in dieser konkreten Lage, das hätte uns schon sehr gefordert, worauf wir dann kurzerhand mit der Tauchergruppe der Feuerwehr Clausthal Kontakt aufgenommen haben. Und der Winter dauert da ein bisschen länger und ist ein bisschen verlässlicher, als er das hier ist. Und die Kameraden haben für uns ein Übungsszenario aufgebaut und wir haben dann mit den Kameraden vor Ort sehr ausführlich Eisrettung üben können. Das war für uns ein super Erlebnis und mal wieder eine klasse Kameradschaft, die man erlebt hat. Von dieser Stelle nochmal herzlichen Dank nach Clausthal.
Also viel los gewesen schon bei euch in diesem Jahr für die Tauchergruppe. Thema Ausbildung. Gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, was so zu einer Ausbildung dazugehört?
Das gibt es. Wir haben auch in der Ausbildung eine Druckkammerfahrt. Das würde bedeuten, dass die Tauchanwärter dementsprechend in eine Druckkammer einsteigen und dann halt auf eine Tiefe von 50 Metern den Umgebungsdruck kennenlernen und einfach auch merken, wie sich der Körper unter Druck verhält.
Aus deiner Erfahrung, wie würdest du das Gefühl beschreiben?
Erstmal ist man sicher aufgehoben, weil es ist auch immer ein Arzt bei so einer Tauchkammerfahrt dabei. Es gibt Schleusen, wo man halt, wenn einem nicht mehr wohl sein sollte, auch wieder aussteigen kann, während die anderen halt weiter auf Tiefe gehen. Das ist also alles möglich. Und ja, was ist interessant dabei? Man merkt, dass bei 50 Metern die Menschen einfach lustig werden. Sie fangen an rumzualbern, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Bei dem Tauchgang ist es dann so, wenn man auf Tiefe geht, entsteht halt durch den Überdruck Wärme in der Druckkammer. Und wenn dann der Tauchgang, nachdem er auf 50 Meter eine gewisse Zeit geblieben ist, wird man wieder halt austauchen. Das heißt, der Umgebungsdruck wird wieder reduziert über ein festgelegtes Programm. Und durch die Druckänderung im Aufstiegsfall entsteht dann auch Kälte. Das heißt, man muss auch Sachen mit reinnehmen, sonst fängt man ganz fürchterlich an zu frieren dabei.
Also keine einfache Sache. Gibt es da irgendwie so medizinisch, was die erklären, was da im Körper los ist?
Ja, was stattfindet, ist eine Stickstoffnarkose oder auch Tiefenrausch genannt an der Stelle. Und das Bemerkenswerte dabei ist, dass man selber es nicht kommen bemerkt. Also es fängt an, dass man nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Aufgaben zu lösen. Also man nimmt sich ein bisschen was zum Knobeln mit und ist dann überrascht. Es sind alle gut drauf, aber die Leistungsfähigkeit ist nicht mehr da. Und das ist eines dieser Kernthemen, dass man das erfährt, dass man davon weiß, dass wenn ein Tiefenrausch passiert, dass man dann nicht mehr Herr seiner Lage ist. Diesen Zustand kann man glücklicherweise durch sofortiges Aufsuchen geringerer Tiefe dann auch beenden. Aber das sind theoretische Kenntnisse, die man dann bei dieser Druckkammerfahrt dann tatsächlich in der Praxis erlebt.
Wie oft macht man sowas? Nur einmal oder wird das regelmäßig gemacht?
In der Ausbildungszeit wird es einmal gemacht, genau. Das ist halt dann ein besonderes Ereignis an der Stelle. Es ist ja auch eine kostenintensive Thematik, weil die entsprechenden Stationen, die halt diese Druckkammerfahrten mit Arzt und so weiter dann halt auch anbieten, das lassen sie sich halt auch gut bezahlen.
Und dann ist noch ein entscheidender Grund dabei, ist, das ist ja auch eine große Belastung für den Körper. Und dass man das hier Ganze aus Spaß und der Freude macht, das ist also nicht der Fall. Das ist ein ernstes Thema, da muss man auch sehr sorgfältig rangehen, zum Beispiel gut hydriert. Es hat auch schon Unfälle bei Druckkammerfahrten gegeben.
Ab wann, ab welcher Tiefe kann sowas anfangen?
Man kann es nie genau sagen. Für manche Menschen geht das bei 25 Meter los, bei manchen erst bei 40. Da gibt es keinen einheitlichen Richtwert. Da ist die Tauchmedizin auch uneins bezüglich der auslösenden Faktoren. Das kann auch tagesformabhängig sein, weiß man nie genau.
Aber das sind dann ja Tiefen, die bei euch in der Praxis dann durchaus auch vorkommen könnten.
Genau, das ist alles im Bereich des Möglichen und deswegen ist es auch wichtig, es vorher mal auszuprobieren. Das heißt nicht, dass es bei jedem Körper an jedem Tag gleich ist, aber man kann schon mal Erfahrungen sammeln, wie man mit so einer Situation besser umgeht.
Grundsätzlich die Ausbildung, wird das immer in den eigenen Feuerwehren der eigenen Tauchergruppe gemacht oder wie ist das in Niedersachsen oder hier bei euch vor Ort organisiert?
Ja, das Tauchen bei der Feuerwehr ist festgelegt durch die Feuerwehrdienstvorschrift 8. Und in Niedersachsen gibt es keine Lehrgänge für Feuerwehrtaucher an den Feuerwehrschulen. Es gibt einen Erlass, in dem festgelegt ist, dass die Ausbildung zum Feuerwehrtaucher durch mehrere Feuerwehren, die Lehrtaucher haben, gemeinsam stattfindet. Und so haben wir einen Ausbildungsverbund. Wir nennen es Südniedersachsen in dem ganzen Region Hannover, Clausthal-Zellerfeld, Nordheim. Feuerwehren, die sich zusammengetan haben und in unregelmäßigen Abständen Prüfungslehrgänge durchführen. Und außerdem ist es auch so, dass die beiden Berufsfeuerwehren in Niedersachsen, die Feuerwehrtaucher haben, Hamburg und Wolfsburg, bei ihrer Prüfung und auch bei den Prüfungslehrgängen auch auf die Unterstützung von freiwilligen Feuerwehrleuten zurückgreifen.
Gibt es da denn irgendeine Zusammenarbeit auch mit anderen Blaulichtorganisationen? Also ich weiß, dass es zum Beispiel teilweise von der DLRG Tauchgruppen gibt, die Polizei hat Tauchgruppen.
Ja, selbstverständlich. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr intensiv mit der DLRG Holzminden zusammen. Grundsätzlich haben wir einen Verbund Feuerwehr, Taucher und Fachdienste Norddeutschland und Teilnehmenden sind alle Tauchergruppen von allen Hilfsorganisationen.
Ich kann mich daran erinnern, als ich damals bei euch beim Tauchtraining mit am Wehr war, da war eine Feuerwehrkameradin, die sich das Ganze mal angucken wollte, ob das für sie in Frage kommt. Wie steht's denn allgemein um eure Altersstruktur in der Gruppe?
Wir wünschten, wir hätten mehr jüngere Leute, Aber wir haben im Moment noch kein Problem damit, dass die Kameraden aus Altersgründen ihre Aufgaben nicht erfüllen könnten. Wir haben zum Beispiel im 2024 einen Kameraden verabschiedet, der voll einsatzfähig die Altersgrenze von 67 Jahren erreicht hat. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache gewesen, dass das funktioniert hat. Und das zeigt, dass die Einsatzfähigkeit beim Tauchen nicht unbedingt altersabhängig ist.
Also 67 wäre Maximalgrenze. Gibt es auch Mindestalter?
Das wäre jetzt aktuell die 18 Jahre, die man haben muss. Es sind halt noch ein paar andere Voraussetzungen, die man aber während des Dienstes auch erwerben kann. Das ist zum Beispiel der Rettungsschwimmer, der LRG Silber, die dann halt sich erarbeitet werden muss, um halt dann nachhinein über die Ausbildungszeit dann halt auch zur Prüfung zugelassen zu werden.
Also Mindestalter, diesen Schein brauche ich. Was sind noch Voraussetzungen, die ich erfüllen muss? Feuerwehrmitglied muss ich ja auch sein, ne? Aktives Feuerwehrmitglied.
Aktives Feuerwehrmitglied ist Voraussetzung, den Ehrgeiz ist durchzuhalten, sich die Zeit dafür zu nehmen, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, so wie Micha schon gesagt hat, wir machen halt jeden Dienstag unseren normalen Regeltauchdienst und halt übers ganze Jahr hin, das sind halt die 52 Wochen, es gibt wenige ausfallende Termine und von daher ist es auch eine zeitintensive Schiene.
Nochmal zurück zu dem, was man mitbringen muss. Mitbringen muss man eigentlich nur Spaß im Wasser. Alles Weitere kann man erlernen. Und wir haben auch tatsächlich in den letzten Jahren 3 Kameraden zur Feuerwehr gebracht. Die sind also zur Tauchergruppe gekommen und ihnen wurde gesagt, du musst Mitglied einer Feuerwehr sein. Und die sind prompt eingetreten und machen seitdem Dienst in der aktiven Wehr. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch für die Feuerwehrkameraden akquirieren.
Also auch in der Richtung geht es dann. Bei euch beiden war erst die Feuerwehr und dann das Tauchen oder wie ging das bei euch?
Also bei mir ist es so entstanden, ich habe damals die ersten Verbindungen über die Schule gehabt. Wir hatten damals auch eine Arbeitsgemeinschaft, wo halt der Rettungsschwimmer Silber als Ziel war, das zu erreichen. Zu dem Zeitpunkt war halt die Feuerwehrtauchergruppe in ihrer damaligen Form auch in der Hallensaison mit da. Da wurde das Interesse geweckt und ich bin dann halt seit 40 Jahren dabei geblieben.
Aber auf dem Weg auch in die Feuerwehr reingekommen schon? Oder warst du vorher schon drin?
Nein, auf dem Weg tatsächlich auch als Quereinsteiger, also nicht vorher irgendwie Jugendfeuerwehr gewesen oder so, sondern wirklich dann das Interesse über die Tauchtechnik, über die Physik und die ganzen Sachen halt dazu dann in die Feuerwehr eingetreten, ja.
Und dem Ganzen treu geblieben bei dir, Michael?
Ja, bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich war Mitglied der Jugendfeuerwehr und habe mich da sehr wohl gefühlt und habe dann davon gehört, dass es bei der Tauchergruppe so eine besondere Kameradschaft geben soll und Leute, die es sich lohnt, kennenzulernen. Ich habe tatsächlich, bevor ich bei der Tauchergruppe angefangen habe, überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, überhaupt selbst zu tauchen. Also ich habe sehr gerne im Fernsehen die Dokumentation von Jacques Cousteau gesehen und interessant fand ich das schon, aber die Frage, ob ich selber tauchen möchte, habe ich mir nicht gestellt, bis ich bei der Tauchergruppe war. Und dann habe ich festgestellt, es ist so, es ist eine Atmosphäre, die ganz besonders ist, es ist ein sehr entspannter Ton untereinander und es ist eine kooperative Zusammenarbeit, in der man sich bedingungslos aufeinander verlässt. Und das ist eine ganz intensive, tolle Sache und darum bin ich dabei geblieben.
Ihr seid, das muss man ja dazu sagen, sowohl als Feuerwehrleute als auch eben als Tauchergruppe ehrenamtlich unterwegs. Warum ist euch diese Aufgabe so wichtig? Warum macht ihr das?
Ja, die Kameradschaft ist wichtig, wie Michael eben auch schon gesagt hat, dass sich aufeinander verlassen können, dass wenn man etwas zugesagt hat, dass das auch stattfindet. Also es sei denn, es spricht irgendwas ganz Schlimmes dagegen, aber im Normalfall setzt man halt dann auch alles daran, dass das dann auch wie besprochen und verabredet auch durchgeführt wird.
Michael?
Ja, das ist der Punkt. Nebenbei, als Nebeneffekt, man hält sich fit und man bringt eigentlich auch eine Ruhe und eine Erfahrung für Einsätze, Sucheinsätze beispielsweise mit, bei denen man auch bei den Feuerwehreinsätzen im Brandfall oder im Nebel davon profitiert. Wenn wir beispielsweise eine Übung im Nebel haben, dann ist das regelrecht amüsant, weil man könnte ja jederzeit, wenn man irgendwo durch den Raum krabbelt, aufstehen, sich die Maske absetzen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Das geht beim Tauchen allerdings nicht. Also insofern, ein Übungsszenario wie dieses gibt es beim Tauchen nicht. Bei uns bedeutet jeder Tauchgang ein Ernstfall. Ich kann niemals schnell auftauchen und ich kann mir nicht unterwegs, egal in welcher Tiefe, einfach die Maske runterreißen. Das sind Optionen, die muss man sich selber erstmal aus dem Kopf entfernen.
Und so ein Gewässer ist ja kein statisches Ding, sondern kann sich von Tag zu Tag von der Situation her immer wieder verändern.
Ja, auch wenn wir schon 40 Jahre dabei sind, wir können nicht sagen, dass sich irgendwas wiederholt. Das Tauchen ist immer wieder neu, die Bedingungen sind immer wieder anders, man muss sich neu darauf einstellen und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung.
Wer mehr über euch erfahren möchte, wer jetzt vielleicht neugierig geworden ist, habt ihr noch irgendeinen Tipp mit auf dem Weg zu geben oder wie ihr zu erreichen seid, wie man es am schlauesten anstellen kann, mit euch in Kontakt zu kommen?
Ja, also gerne per E-Mail an taucher@feuerwehr.hameln.de oder eben über die Internetseite der Schwerpunkt Feuerwehr Hameln oder über Facebook, Instagram. Wir beantworten jede Anfrage und wir freuen uns auch über jeden Besuch.
Ansonsten ist es bei uns so, jeden Dienstag 19 Uhr sind wir an der Rutenstraße. Auf der Leitstelle halt unser Dienstbeginn. Von daher auch spontan kann jeder uns besuchen kommen.
Und das gilt für Feuerwehrkameradinnen, Kameraden aus dem gesamten Landkreis oder wer dann vielleicht zu euch kommen möchte, eben auch Externe, die dann halt noch einsteigen können.
Ja, es kann auch der Einstieg in die Feuerwehr sein. Herzlich willkommen.